Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Heute ist Donnerstag, der 28. Mai 2020.
Ja, und auch heute passiert wieder ein bisschen was in der Welt des Sports. Wir schauen für euch schon mal drauf.
Wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft, Andreas Wurm.
Ich habe geschlafen. Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Schönen guten Morgen in die Runde. Schönen guten Morgen, Malte. Ich seh's dir an. Heute früh musstest du das erste Mal deinen Kaffee schwarz trinken. Oder was ist los?
Ich bin so ein bisschen wach geblieben heute Nacht. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Mal was für Literaturfreunde zum Aufwachen heute Morgen. Aber mich hat der Ärger über Aluhutträger im Allgemeinen, aber besonders über Verschwörungstheoretiker unter deutschen Sportlern wachgehalten. Kann man nur so verstrahlt sein?
Ja, tatsächlich ziemlich irre, was da einige unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit für einen Mist absondern. Sollten wir auch gleich in der Sendung nochmal genauer drauf schauen.
Machen wir, aber wir reden natürlich und in erster Linie über Sport. Wir haben wieder die Themen dabei, die die Diskussion am heutigen Tag bestimmen werden. Also zumindest Stand jetzt bei Redaktionsschluss um 6 Uhr morgens und um 7.07 Uhr zum Erscheinen unseres Podcasts.
Und das hätten wir heute für euch im Programm. Wir schauen auf den Fall im doppelten Sinne. Favre in Dortmund. Wurde er falsch verstanden oder gibt's dort doch bald eine Trennung?
Und wir schauen uns das Facelift an, das Bruno Labbadia der alten Dame verordnet hat. Arm ist sie schon lange nicht mehr, die Hertha. Mit dem schönen Bruno wird sie nun sogar sexy.
Dazu gratulieren wir einem 1000-Sasser zum Geburtstag und bearbeiten wieder mal asmusche Traumata. Nach nur einem Schluck Kaffee geht's los.
Stand jetzt aktuell.
Der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist in den Geschichtsbüchern und nach der Niederlage des BVB gegen Bayern war die Chance da für Leipzig, am 28. Spieltag auf Platz 2 zu springen. Und mit Hertha kam ja auch eigentlich sowas wie der RB-Lieblingsgegner. Doch seit Labbadia Trainer ist, sind die Berliner eben kein Punktelieferant mehr.
Alles andere als das. Sie waren sehr selbstbewusst. Von hinten reinstellen keine Spur. Das war ja das, was Trainer Julian Nagelsmann eigentlich erwartet hatte. Pustekuchen. Stattdessen ging sie früh in Führung. Nach einer Ecke traf Grujic.
Leipzig hatte zwar insgesamt mehr Ballbesitz, Hertha stand aber sehr kompakt, sodass RB ebenfalls eine Ecke brauchte, um durch Klostermann in der 24. auszugleichen. Hertha trat trotz des ersten Gegentors unter Labbadia aber trotzdem weiter forsch auf, ließ sich nicht ins Boxhorn jagen und war plötzlich unerwartet in Überzahl. Halzenberg hatte nämlich gelb-rot gesehen.
Aber Hertha hat sich dann selbst um den Vorteil gebracht. Schick zog ab. Eigentlich eher unplatziert, unspektakulärer Ball, aber Keeper Rune Jahrstein bekam den Ball im Liegen an die Brust, hält ihn nicht fest und im Nachfassen wirft er sich den Ball quasi selbst in die Maschen. Das kurioseste Tor des Spieltags, mindestens.
Mit 10 Mann versuchte Leipzig dann diesen etwas unverhofft kommenden Vorsprung über die Zeit zu bringen, doch Kunja holte gegen Lookman einen Elfmeter raus, Piontek netzte zum 2:2 ein in der 82. Und so nehmen beide Teams einen Punkt aus der Partie mit. Leipzig verpasst den Sprung auf Platz 2 und Hertha setzt sich im Mittelfeld fest. Und was lernen wir daraus?
Auch im dritten Spiel unter Bruno Labbadia hat man wieder deutlich die Handschrift des neuen Trainers gesehen. Ein Facelift, das der alten Dame gut zu Gesicht steht, so passiv wie unter seinen Vorgängern, tritt Hertha unter Labbadia längst nicht mehr auf.
Ganz im Gegenteil, Hertha ist richtig mutig, 12:11. Torschüsse gaben sie ab, gewannen also das Torschussverhältnis gegen Leipzig in diesem Spiel. Natürlich gelingt der alten Dame nicht alles, aber das kann man von einem Team, das so lange in Abstiegsgefahr und völlig verunsichert war, gar nicht erwarten.
Aber was man sagen muss, Labbadia hat das Team mit seinen 7 Punkten aus 3 Spielen erstmal stabilisiert und dabei auf Spieler zurückgegriffen, die Jürgen Klinsmann schon quasi vom Hof jagen wollte, wie zum Beispiel Kapitän Vedat Ibisevic. Der blüht irgendwie so richtig auf. Der hat sich heute auch auf dem Platz sichtbar wohlgefühlt.
Und Labbadia greift zu Methoden, die die Spieler von Jürgen Klinsmann offensichtlich so gar nicht kannten. In Sachen Fitness habe man zugelegt, berichten die Spieler. Und was seine Vorgänger, besonders Klinsmann, noch doofer dastehen lässt, auch taktisch, disziplinarisch und in der Organisation auf dem Spielfeld, hat sich die Mannschaft in dieser relativ kurzen Zeit unter Labbadia verdammt enorm verbessert.
Ja, wir erinnern uns, wie war das mit dem Himmelfahrtskommando, Herr Klinsmann? Und der schöne Bruno zeigt nach seinen Top-Ergebnissen in Wolfsburg im vergangenen Jahr auch jetzt bei Hertha seine, ja, nennen wir sie Retterqualitäten.
Ja, obwohl er eigentlich schon mehr ist als ein Retter. Das hat er in Wolfsburg ja auch schon gezeigt, bis er dann eben dann doch gehen musste. Aber Bruno offensichtlich lange unterschätzt gewesen.
Also erstmal Respekt an die alte Dame.
Dann lass uns auf den Rest des Spieltags gucken. Und zwar, ja komm, Not gegen Elend, Augsburg, Paderborn. Wollen wir liegen lassen?
Boah, ich bin bald eingeschlafen bei dem Spiel. Hätte ich nicht die Konferenz geguckt und wäre ich angeschrien worden, dass irgendwo anders was passiert ist. Also sorry, Paderborn. Verdient den Respekt. In der letzten Saison sind sie durchmarschiert, hoch in Liga 1. Aber da haben sie nichts zu suchen. Da kommt zu wenig. Ein großes Herz alleine reicht einfach nicht aus.
Und Stahlhelm auf und los wie Kollege Giasula, das ist auch nicht das, was man dann in der ersten Liga so richtig braucht. Ist ja auch irgendwie gemein. Quasi mehr gelbe Karten als Punkte. Er hat sie sich abgeholt, die 15. in diesem Spiel. Tja, ansonsten torlos alles. Augsburg vielleicht noch der kleine Gewinner aus dieser Partie. Immerhin aktuell 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Jetzt gucken wir mal. Was nehmen wir denn als nächstes? Gucken wir mal auf die Partie Düsseldorf gegen Schalke 04.
Können wir machen. Also ich glaube, Schalker gucken da nicht so gerne drauf.
Verständlicherweise.
Gucken wir erstmal, was haben denn die Düsseldorfer daraus geholt?
Also 2-1 erstmal gewonnen und das ist aller Ehren wert. Die Fortuna hat einen Riesenschritt gemacht, wie ich finde. Nicht unbedingt in der Tabelle, sie stehen immer noch auf dem 16., aber ein bisschen Luft nach unten und wieder Anschluss nach oben. Die können doch nicht nur Remis, nach 4 Unentschieden endlich auch mal einen Dreier. Puh, durchatmen am Rhein.
Bei Schalke wird dagegen überhaupt nicht durchgeatmet, wenn du es nicht mal gegen Düsseldorf schaffst, mindestens einen Punkt zu holen. Ja, gegen wen soll's denn dann klappen? Schalke mit Statistikwerten aus der Hölle, Ballbesitz, ach Gott, bei 30% oder irgendwas, kaum was aufs Tor gebracht. Das Tor, was sie immerhin erzielt haben, es war ein Kopfballtor nach einem Standard, immerhin aber letztlich auch der Beweis für das, was man in den 90 Minuten da auf dem Feld gesehen hat und nicht nur in diesem Spiel, sondern im Grunde schon seit Wochen. Strukturlose Offensive, keinerlei Automatismen im Spiel nach vorne zu erkennen, das war über weite Strecken mal wieder richtig erbärmlich.
Ja, die königsblaue Lore fährt ganz tief in den Schacht, noch nicht wirklich was die Tabelle angeht, Rang 9, aber die Art und Weise wirft Fragen auf. Das 10. Spiel in Folge ohne Sieg, so kann's da nicht weitergehen, sonst werden sie nach unten durchgereicht.
Gucken wir auf Hoffenheim gegen Köln, das war jetzt fußballerisch auch nicht das allerhöchste Niveau, aber es gab immerhin 4 Tore, 2 Platzverweise und auch noch einen verschossenen Elfmeter.
Ja, 3-1 gewinnt Hoffenheim diese Partie, aber man hat bis zum Schluss gedacht, dass da noch etwas gehen könnte. Köln nochmal mit einem Last-Minute-Elfmeter, der aber relativ teilnahmslos geschossen wurde. Man könnte natürlich auch sagen, gut pariert wurde, aber da fehlte auch so ein kleines bisschen das Feuer in dieser Partie.
Und dann lass uns last but not least zu Union gegen Mainz kommen. 1-1 an der alten Försterei. Was muss man da vorheben?
Gab auch eine rote Karte. Mainz ganz, ganz lange 11-10. Gegen Union ist es immer unangenehm zu spielen. Das muss man schon sagen. Das ist auch so ein galliges Team. Das an der alten Försterei, gut, mit Publikum ist es noch viel schlimmer. Aber also man kann ihnen jetzt ein 1-1 nicht vorwerfen. Ein 1-1, das ist, glaube ich, auch gerade bei dieser Partie leistungsgerecht.
Und ist ja auch das, was im Grunde den Tabellenstand widerspiegelt, die beiden nach Punkten gleich auf, 12. Augsburg, 13. Union, also passt doch irgendwie zu diesem Spiel und auch zum Spieltag. Und über den Spieltag haben wir gestern ja schon gesprochen, müssen wir gleich im zweiten Teil unserer Sendung natürlich auch nochmal vertiefen, weil wir natürlich auf die Situation in Dortmund nochmal blicken müssen, Favre und der BVB. Wie lange denn noch? Wir fragen gleich mal nach bei einem Dortmund-Experten hier bei uns bei Stand jetzt.
Stand jetzt aktuell.
Auch das zweite Amtsjahr von Lucien Favre bei Borussia Dortmund wird Stand jetzt titellos enden, wenn man mal vom Sieg im Supercup absieht. Das ist die Erkenntnis nach der 0:1 Niederlage im Duell mit Bayern München. Und sofort schossen natürlich Spekulationen ins Kraut, dass damit die Tage des Trainers beim BVB gezählt sein könnten. Gerüchte, die Favre mit einer kryptischen Antwort bei Sky auf seinen Umgang mit der Kritik an ihm selbst mit angeschoben hat.
Das sagt man hier seit Monaten, weil ich weiß, ich lese nicht die Zeitung, aber ich weiß, wie es geht und es ist, ich werde darüber sprechen in ein paar Wochen.
Wie sind diese Worte von Lucien Favre einzuordnen? Hat Favre überhaupt noch eine Zukunft bei den Dortmundern? Wir fragen nach beim Moderator vom BVB im Podcast hier auf meinsportpodcast.de bei Julius Eid. Julius, guten Morgen.
Guten Morgen, Malte. Hi. Ich muss sagen, dass ich das Interview gestern im ersten Moment einfach so interpretiert habe, also dass der Satz mit "ich rede in ein paar Wochen drüber" sich darauf bezieht, dass das Meisterschaftsrennen eben tabellarisch punktemäßig gesehen noch nicht durch ist und dass er sich zu Fragen zum Meisterschaftsrennen und warum er es wieder nicht schafft, Meister zu werden, eben erst äußert, wenn das Thema wirklich durch ist. Man erinnert sich ja auch, letztes Jahr, da hat er zu früh tabellarisch quasi gesehen gesagt, die Meisterschaft ist durch nach der Niederlage im Revierderby, hat dafür sehr viel Kritik bekommen. Dann ging aber tatsächlich ja die Spekulation bei Sky direkt los von Lothar Matthäus und dann folgten auch Artikel in verschiedenen Fachpublikationen, unter anderem im Kicker, die dem Ganzen ja in der Breite, in der das dann veröffentlicht wurde und in der ja Sicherheit, mit der diese Meldung dann auch von diesen Publikationen herausgegeben wurden, so ein bisschen doch mehr Nachdruck der anderen Sichtweise, nämlich, dass bald für ihn Schluss ist. Das verleiht dem ein bisschen mehr Nachdruck irgendwie.
Er selbst hat ja mittlerweile gesagt, er sei einfach falsch verstanden worden. Es wird so ein bisschen auf seine nicht immer ganz sattelfesten Deutschkenntnisse geschoben. Das sagt ja auch Hans-Joachim Watzke mittlerweile. Also meinst du auch viel Lärm um nichts?
Das finde ich schwer einzuschätzen. Ich sehe es genauso, dass man in diesen Satz sehr viel reininterpretieren kann. Und wenn dann direkt Lothar Matthäus den so versteht, dass er da nicht nur raushört, dass Favre aufhört, sondern dass Kovac kommt, wenn er das bei diesem Satz gedacht hat, dann ist das sehr viel Interpretationsleistung. Die muss man nicht mitgehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man Favre auch mal falsch versteht. Und diesen Satz an sich würde ich nicht so hochhängen. Was drumherum passiert aber, dass sich viele Fachredaktionen durchaus aus dem Fenster lehnen, was das angeht, das lässt mich denken, dass diese Idee davon, dass Favre gegen Saisonende oder am Saisonende den BVB verlassen wird, gar nicht so unrealistisch sind. Er geht dann ins letzte Vertragsjahr. Es wird nicht wirklich über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Das heißt, du hast da auch einen Trainer mit auslaufendem Vertrag im nächsten Jahr. Das ist auch nicht das, was man normalerweise tut als Verein. Deswegen, es gibt schon Anhaltsgründe, um sich Gedanken darüber zu machen, dass es tatsächlich dann soweit sein könnte, dass Lucien Favre au revoir sagt.
Man hatte jetzt oft von außen den Eindruck, dass der größte Fehler, den ein Trainer beim BVB machen kann, böse formuliert, ja einfach der ist, einfach nicht Jürgen Klopp zu sein. Dass Favre aber rein schon von der Persönlichkeit her eigentlich ein kompletter Gegenentwurf zu Klopp, dem BVB-Übertrainer irgendwo der letzten Jahre ist, das hätte doch eigentlich sowieso allen von vornherein klar sein müssen. Trainiert ja schon lange genug im Dunstkreis der Bundesliga. Was ist es denn, was du jetzt aus deiner Sicht konkret Trainer Favre vorwerfen könntest?
Naja, ich bin ganz ehrlich, dass mir wenig einfällt, was ich persönlich aus meiner Sicht Favre vorwerfen kann. Ich finde, die Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Ich finde, junge Spieler haben sich deutlich weiterentwickelt. Bei einem Jadon Sancho zum Beispiel wird einfach davon ausgegangen, dass es so ein Riesentalent ist, dass es ein Selbstläufer ist. Aber de facto hat dieser Spieler sich unter Favre zu dem Spieler entwickelt, der jetzt ist und der vielleicht den höchsten Marktwert aller Zeiten haben kann in ein, zwei Monaten schon, wenn es so weitergeht. Also das sind alles Sachen, die für ihn eher auf der Pro-Seite stehen. Man hat auch in großen Spielen, Favre hat im Hinspiel Atletico demontiert letztes Jahr in der Champions League. Wir haben PSG geschlagen in der Champions League. Wir haben auch Bayern geschlagen unter Favre. 3:2 Hinrunde letzte Saison und auch im Supercup jetzt zu Beginn der Saison. Er ist sehr anpassungsfähig. Es gab immer wieder Momente, in denen die Mannschaft nicht gut stand, da wurde taktisch reagiert, er hat sich überhaupt nicht so eingefahren gezeigt, wie es ihm vorgeworfen wurde. Das steht für mich alles auf der Habenseite. Was man ihm vorwerfen kann, ist im Endeffekt ja vielleicht die Art, die manchen Leuten nicht gefällt und am Ende die Titelbilanz, dass er eben nicht Meister geworden ist innerhalb von 2 Jahren. Was ich ganz ehrlich ein bisschen absurd finde, weil das Bayern München immer die beste Mannschaft in der Liga ist und damit die besten Chancen auf den Titel hat, das ist ein Fakt. Und wenn man die Mannschaft Dortmund dahin führt, dass die Meisterschaft eigentlich in den letzten beiden Jahren in direkten Duellen entschieden wird, dann hat man die Mannschaft Dortmund im Vergleich zu der Mannschaft Bayern eigentlich schon fast ans Maximum geführt. Das sind wirklich Nuancen, die am Ende dann entscheiden, ob man den Titel holt oder nicht. Wenn dann Bayern den Titel holt, ist es die realistischste Variante. Das kann man eigentlich niemandem vorwerfen. Ich sehe, wie gesagt, wenig Gründe, da jetzt von einem kompletten Versagen auf irgendeiner Ebene zu sprechen.
Aber wieso hat Favre so eine schlechte Presse? Also es ist ja so, gewinnt der BVB, dann waren es die von dir schon angesprochenen Spieler, Haaland, Sancho und Co. Verliert der BVB, dann war Favre zu zögerlich oder hat es auf andere Art und Weise irgendwie vergeigt. Schuld ist auf jeden Fall.
Ja, ich glaube schon, dass man das so sehen muss. Aber da sind auch gewisse Mechanismen im Medienbetrieb rund um den Fußball, die man da ansprechen kann, die auch auffällig sind, dass jemand, der sich verweigert, das Spiel der Medien sozusagen wirklich mitzugehen, und das tut Favre ja ganz offensiv, diese Pressekonferenzen haben für Pressevertreter keinen Mehrwert, er spielt da ganz offensichtlich auch damit, dass er manche Fragen nicht verstehen will, hält sich kryptisch, er ist keiner, der sich gut verkaufen lässt als Trainer von Borussia Dortmund an die Fans und eben auch nicht an die Konsumenten der Medienberichterstattung. Und da wird man dann auch gerne mal fallen gelassen und kritischer beäugt als anderen. Pep Guardiola hatte in seinen Zeiten in Deutschland auch einen schweren Stand bei der Presse. Das muss man sich mal vorstellen, über welchen Trainer wir da reden und dass das so war. Und das lag sicherlich auch nicht daran, dass er kein Fußballfachmann ist.
Sieht man das denn mit der Präsenz und auch dieser Kritik von den Medien bei Borussia Dortmund, bei den Verantwortlichen aus deiner Sicht genauso, dass man sagt, okay, wird kritisch gesehen, passt vielleicht für unser Image doch nicht so gut. Wie wichtig wird dieser Punkt gesehen in der Bewertung auch von Favre?
Das finde ich schwer einzuschätzen, weil ich einerseits mit meinem im Vergleich natürlich mickrigen und wenigen Sachverstand, was Fußball angeht, zu Funktionären von Borussia Dortmund, hoffe ich zumindest, Favre spielerisch und der Entwicklung mäßig nicht wirklich was ankreiden würde. Wenn wir jetzt 2 Jahre Zweiter werden, auch was den Tabellenplatz angeht, nicht wirklich was ankreiden würde. Das heißt, eigentlich spricht wenig dafür, sportlich gesehen, sich jetzt um den Trainer unbedingt Gedanken zu machen, wenn nicht was wirklich Überragendes auf dem Markt ist. Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass man weiß, dass man auch begeistern will, dass das der Claim ist dieses Vereins, dass dass das USP war, mit dem man sich auch international wieder als interessanter Verein positioniert hat und sich wirtschaftlich wieder in die Reihen der Großen aufgeschwungen hat seit Klopp, und dass man das auch, glaube ich, nicht riskieren will. Favre steht natürlich nicht dafür, und ich kann mir schon vorstellen, dass rein markentechnisch, so bitter das klingt, das auch Gründe sein könnten, immer mal wieder schneller zu hinterfragen, als wenn du jemanden hast, der sich einfach sehr gut verkaufen lässt, ja.
Aber wäre Niko Kovac, du hast ihn angesprochen, Lothar Matthäus hat ihn ins Spiel gebracht, und es sollen ja auch angeblich schon länger Kontakte bestehen zwischen der BVB-Führung und Kovac. Wäre der denn so ein Mann, der da besser sich verkaufen ließe? Wäre das einer, der den Fußball spielen lässt, den man sich beim BVB eigentlich vorstellt? Schwer vorstellbar.
Es ist tatsächlich schwer vorstellbar. Ich habe keine Niko Kovac-Mannschaft jemals ansatzweise den Fußball spielen sehen, den man sich bei Borussia Dortmund wünscht. Dann ist Kovac bei seiner ersten richtig großen Station durchgehend mit Störgeräuschen begleitet worden. Und wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren lernen können, dass Borussia Dortmund kein einfaches Umfeld ist für den Trainer. Dann haben wir mit Mats Hummels im Sommer jemanden geholt, der die Mannschaft anführen soll in den nächsten Jahren, der angeblich gegangen ist, weil Kovac noch Trainer war. Also es gibt für mich ganz viele Gründe, die gegen Kovac sprechen. Ich finde es generell nur vom Gefühl her, würde ich es auch schwer zu vermitteln finden, Favre gegen Kovac zu tauschen. Im Endeffekt hat Favre einen Stand, dass man jetzt einen Ersatz von ihm nur verargumentieren kann, wenn wir da einen ganz, ganz großen, ganz, ganz spannenden Namen haben. Und dazu zählt Kovac für mich gerade einfach nicht.
Dann wirf einmal kurz einen Namen rein, wo du sagst, das wäre das Kaliber, was du dir wünschen würdest, was vielleicht auch passen würde.
Wirklich passen von der Spielidee her würde im Moment natürlich Erik ten Hag. Der hat letzte Saison gerade in der Champions League mit Ajax wirklich für Furore gesorgt, mit einem jungen Team, mit einem offensiven Team. Und da sind wir dann bei den Klopp-Parallelen ja auch schon wieder angelangt, die in Dortmund niemand so richtig los wird, auch bei den Entscheidungsträgern. Das Gefühl hat man ja schon. Das ist so ein Name, der fällt und der irgendwie Sinn macht, der aber durchaus auch mit Risiko verbunden ist. Denn seine zweite Saison bei Ajax, nachdem De Jong und De Ligt gegangen sind, war schon nicht mehr so überragend. Und stellt sich die Frage, wie er dann bei einem Verein der Größe von Borussia Dortmund und einer Liga wie der Bundesliga abliefern kann. Ein Risiko, aber ein spannender Name. Ansonsten wäre noch ein Pochettino auf dem Markt, der passt meiner Meinung nach vom Spielerischen nicht so hundertprozentig, aber das wäre natürlich der große Name, wo man erstmal sagen würde, okay, dass wir den gekriegt haben, dann kann ich verstehen, dass man Favre dann auch gehen lässt. Das sind so die beiden Namen, die mir jetzt vorschweben, die in irgendeiner Weise rechtfertigen würden, auf dem Trainermarkt jetzt, dass man sich wirklich von Favre trennt.
Julius Eid, Moderator vom Podcast BVBeben hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Der Joker ruft, es geht um den guten Zweck und die großen Namen sind mit dabei. Dominik Thiem, Grigor Dimitrov und auch Alex Zverev. Sie alle machen mit bei der neuen Tennis-Turnierserie, die die Nummer 1 der Welt Novak Djokovic ins Leben gerufen hat. Djokovic, der plant, während der Spielpause im internationalen Profitennis die sogenannte Adria-Tour zu veranstalten. Die wird zwischen dem 13. Juni und 5. Juli in Serbien, Kroatien, Montenegro und Bosnien stattfinden und verspricht vor allem Top-Tennis. Aber noch besser. Der Erlös, der dabei erzielt wird, der geht an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen. Die Tennisstars, die wollen in der Corona-Krise nämlich helfen und tauschen sich darüber auch schon seit längerer Zeit, seit Ende April nämlich genau aus, per WhatsApp. Das hat Alex Zverev kürzlich erzählt. Ich finde, das ist ein vorbildliches soziales Engagement. Absolut top.
Der Flop des Tages ist für mich nicht nur ein Flop, sondern fast schon ein kleiner Sportskandal. Der macht mich richtig böse und lässt mich mit viel Ratlosigkeit und Verwunderung zurück. Es geht um die deutsche Leichtathletin Alexandra Wester. Sie ist eine unserer besten Weitspringerinnen. In einem fast 54.000 Mal aufgerufenen Instagram-Video beklagt sie, durch die Corona-Maßnahmen ihrer Freiheit beraubt zu werden. Sie spricht von einem Impfzwang für die Bevölkerung oder von Ärzten und von Anwälten, die Menschenrechte verteidigen und dafür in Gefängnispsychiatrien eingesperrt werden würden. Das Ganze auf Englisch, das ist die Muttersprache ihrer Mutter. Der Deutsche Leichtathletikverband hat bereits reagiert. Chef-Bundestrainerin Annette Stein sagte, freie Meinungsäußerung bei den Athletinnen und Athleten ist dem DLV wichtig, aber es müssen Grenzen eingehalten werden, vor allem dann, wenn es um Thesen geht, die nicht belegbar sind. Das Video sei einzig eine private Meinung und decke sich nicht mit der Meinung des Verbandes. Da sage ich ja mal zum Glück. In einem anderen Post behauptet Alexandra Wester, dass der Großteil der Welt von einer Horrordroge, Adrenochrom heißt sie, und von Perversionen des Verstandes bestimmt werden. Für mich tickt sie nicht richtig. Aber sie ist leider nicht die Einzige. Auch ihr Freund Yoshiko Saibo, Basketball-Nationalspieler im Diensten der Telekom Baskets Bonn, hat ein ähnlich schräges Video online gestellt. Klar, hier herrscht Meinungsfreiheit, auch die der Andersdenkenden. Und darum nehme ich mir jetzt heraus zu sagen, ich möchte nicht, dass Spitzensportler mit Aluhut mein Land repräsentieren. Ich werde ihr und auch ihm nicht mehr zujubeln. Sie missbrauchen ihre Reichweite für unbelegte Verschwörungstheorien. Für mich ein ganz großer Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Heute gratulieren wir einem echten Tausendsasser zum 46. Geburtstag. Happy Birthday, Hans-Jörg Butt.
Torwart und Torjäger in Personalunion, deutscher Meister und Pokalsieger, mittlerweile erfolgreicher Unternehmer. Der Mann kann offenbar wirklich alles und er ist einer, der immer auf den Punkt kommt.
Und in seiner Karriere auch oft zum Punkt ging. In seinen 387 Bundesligaspielen für den HSV, für Bayer Leverkusen und Bayern München erzielte er sage und schreibe 26 Tore als Torhüter vom Punkt, also per Elfmeter. 9-mal war er allein in der Saison 99-2000 erfolgreich.
Und damit war er in der Saison bester Torschütze des Hamburger Sportvereins zusammen mit gelernten Stürmern wie Roy Bräger und Toni Yeboah. Und er traf nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international. 3 Tore erzielte er in der Champions League, allesamt gegen Juventus Turin. Die alte Dame erschreckt er also auch noch.
Mit seinen Torerfolgen steht er in bester Tradition von treffsicheren Torleuten wie José Luis Chilavert oder auch René Higuita und die teilen mit ihm auch das Schicksal, wegen ihrer Ausflüge bei Standards mal einen Treffer kassiert zu haben. Bei Butt passierte das 2004 gegen Schalke.
Ja, nach einem verwandelten Elfmeter hatte Butt wohl etwas zu lange gefeiert, war nicht rechtzeitig wieder zurück in seinem Kasten und das nutzte damals Mike Hanke, das alte Schlitzohr, und schoss den Ball nach einem Anstoß direkt von der Mittellinie ins Tor.
Ja, Künstlerpech, aber Butt war trotzdem einzigartig, auch weil ihm die etwas fragwürdige Ehre zuteil wurde, 2-mal das Vize-Triple zu gewinnen, also 2-mal Vizemeister, Vizepokalsieger und Vize-Champions-League-Sieger in einem Jahr zu werden.
Naja, streng genommen holte er 2002 sogar das Vize-Quadrubel. Vize-Weltmeister war er damals ja auch schon geworden.
Und das dürfte weltweit wirklich seinesgleichen suchen. Mittlerweile hat sich Butt aber aus dem Fußballbusiness zurückgezogen, arbeitet im familieneigenen Betrieb für Verladesysteme als Unternehmer.
Und heute feiert er dann hoffentlich, soweit das möglich ist, seinen Geburtstag. Happy Birthday, Hans-Jörg Butt.
Heute in der Sportgeschichte.
59.000 Fußballfans, schwarz-gelb gegen schwarz-weiß, die beste Mannschaft der Welt gegen den amtierenden deutschen Meister der Saison 95-96. Heute vor 23 Jahren gewann Borussia Dortmund zum ersten Mal die Champions League.
Und zwar gegen den haushohen Favoriten, gegen Juventus Turin. Das war ein kleines Fußballwunder, ausgerechnet dann auch noch im Wohnzimmer der Bayern, damals noch im Münchner Olympiastadion. Ein kleines Wunder deshalb, weil die alte Dame aus der Fiat-Stadt zu dieser Zeit international das Maß aller Dinge war. Sie dominierte nicht nur die italienische Liga, sondern zeigte auch nahezu jeder europäischen Mannschaft Mitte der 90er Jahre die Grenzen auf.
Entsprechend, und es ist keine untypische italienische Eigenschaft, ging Juve an die Aufgabe Champions League Finale auch ziemlich locker ran. Wenige Tage zuvor hatte die alte Dame noch den vorzeitig eingefahrenen Scudetto, also den italienischen Meistertitel, ziemlich feucht begossen.
Und dann standen sie plötzlich im Champions League Finale auch etwas begossen da. In der 29. und in der 34. Minute leitete nämlich ein Doppelschlag von Karl-Heinz Riedle die Niederlage der Italiener ein. Seine Tore beschrieb Riedle später bei Spox.
Das war ein Eckball und der wurde geklärt von den Italienern, ging dann rechts raus und Paul Lambert hat den dann halt irgendwie blind in den Strafraum reingehauen, also groß geschaut hat er das sicherlich nicht. Und der Verteidiger ist dann unten durchgesprungen und ich habe mit der Brust runter mit dem linken Fuß reingemacht. Das zweite war ein Eckball vom Andi. Eigentlich genau auf die richtige Stelle und nicht in meinem Kopf gemacht.
Alessandro Del Piero, der verkürzte in der 64. Minute zwar noch einmal zum 1:2, aber einer, der machte sich nur 4 Minuten später unsterblich. 5 Sekunden vorher war er für Stéphane Chapuisat eingewechselt worden und dann erzielte Lars Ricken das Tor seiner Karriere und versetzte Marcel Reif am RTL-Mikro in totale Verzückung.
Möller, Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden. Lars Ricken.
Mit 5 Sekunden zur BVB-Legende. Ottmar Hitzfelds goldenes Händchen für die richtige Entscheidung im richtigen Moment. Der größte Erfolg der Dortmunder Vereinsgeschichte. Und für dich, Malte, die negative Krönung auf einen eigentlich doch besonderen Abend, oder?
Ja, ich war damals noch sehr glühender Fan des FC Bayern, mittlerweile ja eher kritischer Sympathisant, aber dass ausgerechnet der BVB damals im Münchner Olympiastadion das Ding holt, das war schon irgendwie bitter, denn eigentlich hätte der Abend doch schön werden sollen, ich hätte ihn genießen wollen, es war nämlich der Abend meiner ersten Abi-Party nach bestandener Prüfung, aber ich war Fahrer und dann kam das auch noch oben drauf.
Schon wieder ein persönliches Drama in Verbindung mit dem Fußball hier bei uns bei Stand jetzt, wenn ich könnte, würde ich dir ein kleines bisschen über den Kopf streicheln. Therapiegespräch. Die ganze Geschichte hat sich Malte übrigens in der Podcast-Reihe Das Spiel meines Lebens beim Kollegen Andreas Thies von der Seele geredet. Etwas mehr als 60 Minuten erzählt er dort von diesen schicksalshaften Minuten vor nunmehr 23 Jahren.
Ja, ja, Opa erzählt vom Krieg, ihr könnt's aber hören hier auf meinsportpodcast.de.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Mal wieder Fußball heute Abend, das bringt also der Sporttag wieder, das Spitzenspiel in der zweiten Bundesliga. 20:30, dann spielt der HSV beim VfB Stuttgart.
Bedeutet der Zweite gegen den Dritten 46 Punkte zu 45 Punkten, gewinnt das Hacking-Team von der Elbe, kann er sich im Rennen um den direkten Aufstiegsplatz ein bisschen Luft verschaffen. Der VfB Stuttgart mit zuletzt auch nur mäßiger Form, aber mit einem klaren Bekenntnis des Trainers und des Vereins. Pellegrino Matarazzos Vertrag wurde gestern vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Juni 2022 verlängert.
Gemeinsam mit meinem Trainerteam werden wir weiter alles dafür tun, um unsere Ziele zu erreichen, sagt der Trainer laut Pressemitteilung. Das Ziel ist klar, Wiederaufstieg. Aber dazu braucht es heute Abend dann für Stuttgart Punkte, Punkte, Punkte. Gut, braucht der HSV aber auch. Dürfte spannend werden.
Und alles dazu hört ihr natürlich bei uns bei Stand Jetzt.
Und das war's von uns bei Stand Jetzt für heute hier auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch werktäglich morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch mit genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid und das natürlich dann auch morgen wieder.
Kommt gut durch den Donnerstag und nutzt die Zeit. Abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Gebt uns dort auch gerne ein paar Sternchen und schreibt etwas dazu. Stand jetzt, wir freuen uns auf eure Anregungen. Und wenn euch unsere kleine morgendliche Zusammenkunft Stand jetzt gefällt, dann empfehlt uns und auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss wie immer.
Von Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.